Jesus Christus, wenn wir uns jetzt zu deinem Wort wenden und dabei sind, Dinge zu entdecken, die von dir reden, die aber nicht nur unsere Köpfe füllen, sondern auch uns im Herzen bewegen und auch im Wesen verändern, dann bitte ich jetzt um Segen und um Kraft für alles Reden, für alles Hören. Danke für den Reichtum deines Wortes und führ uns da jetzt durch das, was jetzt auszubreiten ist. Danke für alles, was du schenkst und gibst. Amen.
Amen. Das Ding läuft, ja?
Das Ding läuft. Das ist bei 4 Minuten und 19, 20, 21 Sekunden. Verstehst du auch, was du liest? Nicht, so geht es uns ja oft beim Bibellesen. Das ist eine biblische Frage aus Apostelgeschichte 8, Vers 30. Die stellt der Philippus diesem Kämmerer, der da eine Schriftrolle in Jerusalem erstanden hatte und beim Propheten Jesaja angekommen war und da das Kapitel 53 studiert hat. Und es ist zweierlei, was zusammenkommt. Der Kämmerer, der braucht für die Erklärung der Jesaja-Stelle das Evangelium. Denn die Frage ist ja, ist der, von dem da die Rede ist, ist der jetzt gekommen oder muss man weiter auf ihn warten? Ist es eine Hoffnung, eine Verheißung oder gibt es ihn? Und so hat das Evangelium die Erfüllung dieser Stelle in Jesaja 53 in Christus verkündigt. Wir aber brauchen das Alte Testament und die jüdischen Hintergründe, damit wir unser Neues Testament, das Evangelium, verstehen. Denn das Evangelium erfüllt, was verheißen wurde. Das Evangelium bringt, was angekündigt wurde. Das Evangelium ist keine Religion, die irgendwie senkrecht von oben in diese Welt eintaucht oder senkrecht von oben kommen. Keine Religion, da kommt überhaupt nichts her außer dem Evangelium. Viel Religion ist eine Ausgeburt des Herzens einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Gesellschaft, bestimmter Verhältnisse. Taucht vergleichsweise unvermittelt auf, macht dann eine Entwicklung durch, das ist klar. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die eine Vorgeschichte hat. Als Christus kommt, kommt er als der, der älteste Verheißungen erfüllt hat. Das Evangelium hat eine Vorgeschichte, einen Weg der Vorbereitung und das möchte ich mit euch als nächstes bisschen anschauen. Christus im Alten Testament, wo kommt das überhaupt her? Wir werden ein paar Texte anschauen und wir werden diesen langen Weg der Liebe Gottes ein bisschen verfolgen und für uns anschauen. Und wichtige Erkenntnis für mich dabei, Jesus war nicht Plan B Gottes. Das ist oft so ausgebreitet vor den Menschen, dass man sagt, ja, nachdem Israel versagt hat und Israel sich nicht zu Christus kehren wollte und so weiter, ist Israel aus und erledigt. Jesus, Gott musste in Jesus überhaupt einen völlig neuen Plan anfangen. Nein, Jesus war nicht der Plan B Gottes, er war das, was Gott von Anfang an beabsichtigt hatte, was Gott von Anfang an wollte zeigen, worauf alles hinauslaufen sollte. Und das kann man an etlichen Stellen sehr schön entdecken und sehen. Ich gebe uns ein paar Referenzen. Johannes 8, Vers 58. Und die Bibeltexte sind aufgeschrieben. Dann, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus ist schon immer. Er ist seit Ewigkeit. Kolosser 1, die Verse 15 und 17 bestätigen das auch. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor der Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare sein. Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Auch Johannes 1, Vers 10 sagt, dass die Welt ist durch ihn gemacht. Das heißt, er war schon immer. Und seine Geburt in dieser Welt war nicht der Beginn seiner Existenz, sondern seiner Menschwerdung. Und ich kann hier das gleich so anmerken, wenn von Christus als dem Menschensohn die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass er der Sohn eines Menschen ist. Meine Güte, das ist jeder. Sondern Menschensohn heißt, in diesem Menschen wird der Sohn Mensch. Das ist Menschensohn. In ihm wird der Sohn, der ewige Sohn des Vaters, Mensch. Und so hatte Gott sich in seiner Weisheit ein Datum gesetzt, in Galater 4, Vers 4, ein Datum, das der Vater sich gesetzt hatte, war erreicht und da sendet er dann den Sohn. Aber wie gesagt, diese Sendung hat eine lange Vorgeschichte. Johannes 8, die Verse 56 bis 58 haben wir so einen Spitzensatz drinnen. Abraham sah meinen Tag und freute sich. Wenn man Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 3 liest, dann macht man eine ganz spannende Entdeckung. Da schreibt der Paul, da schreibt der Lukas, dass die in Beröa besser waren oder edler oder anständiger als in Thessaloniki. Ich lese uns das. Nachdem sie durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessaloniki. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, gingen zu ihnen hinein, redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Er ist noch in Thessaloniki. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Wie wurde denn gepredigt damals? Ja, es war griechisch. Das ist schon klar hier. Es wurde aus den Schriften gepredigt. Man nahm einen Text aus der Schrift und hat dann das Leben Jesu daneben gelegt und gesagt, schau mal, in Jesus Christus ist erfüllt, wovon dieser Text hier geredet hat. Er redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach euch, verkündige, der Christus ist. Und dann gibt es noch im Vers 11 eine Besonderheit drinnen. Als Paulus aus Thessaloniki rausfliegt, kommt er nach Beröa. Und diese von Beröa, Vers 11, waren freundlicher als die in Thessaloniki. Die nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhält. Das heißt, die haben die Predigt des Paulus gehört und gesagt, vielen Dank, schöne Andacht. Und jetzt gehen wir nach Hause, sagen uns nochmal die Referenzen und dann graben sie in ihren Schriften nach, ob das, was Paulus von Jesus verkündigt hatte, tatsächlich in der Schrift auch so vorgegeben war. So wurde gepredigt. Man hat nicht Johannes 3,16 ausgelegt. Ich sage es mal ein bisschen so flapsig. Das gab es noch nicht. Das heißt, einerseits gibt es diesen Weg hin auf die Erfüllung. Ich erkläre das kleine Schaubild gleich. Und dann wird von der Erfüllung her alles verständlich. Und in der Verheißung wird beschrieben, was die Erfüllung bringt. Und in der Erfüllung wird auch die Verheißung deutlich. Ah, klar, ja, jetzt wird alles deutlich. So war das. Prophetischer Blick ist dann oft eine Sache, Petrus ist ein Prophet da oben, der sieht aus der Warte Gottes und bekommt aus der Warte Gottes etwas gezeigt. Und das ist, macht manchmal die Schwierigkeit beim Auslegen von Propheten aus, dass die Propheten die Zukunft oft wie ein ganzes großes Gebirge sehen oder ihre Botschaft einem großen Gebirge gleicht, das in einem Morgennebel liegt. Man ahnt, da ist etwas und sieht eine große Kontur. Und dann bringen sie ihre Botschaft, aber erst im zeitlichen Näherkommen merkt man dann, dieses Gebirge hat nicht nur einen Gipfel, da ist ein Vorgebirge, oft die eigene Zeit des Propheten, wo er Gericht und Gnade zu verkündigen hat. Dann oft eine Zeit nach dem Exil, wo er darüber zu reden hat, dass Gott wiederherstellt, heimbringt aus Babel, wiederherstellt. Und dann sieht er in der gleichen Geschichte womöglich noch ein erstes Kommen des Messias. Und was das nach sich bringt. die Gemeinde, die daraus entstehen würde. Und dann sieht er als letzten Hauptgipfel das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft, die Vollendung aller Dinge. Aber das ist zunächst wie so in einem Morgennebel drinnen. Und erst im zeitlichen Näherkommen zeichnen sich die einzelnen Konturen ab. Und man merkt, da ist ein Vorgebirge, dann ist ein Tal, dann ist noch einmal ein Höhenrücken, dann ist wieder ein Tal. Dann geht es schon ganz schön steil nach oben, aber das ist noch immer nicht das Ende, es kommt noch mehr. Das ist so ein Wesen prophetischer Verkündigung. Und manchmal mache ich Leuten Mut, die Texte nicht allzu sehr auseinander zu klamüsern, was gehört wohin, sondern das große ganze Bild zu sehen, das Gott hier zeigt. Aber wie gesagt, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Es geht weiter. In Johannes 5, die Verse 37 bis 39. Der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Sein Wort habt ihr nicht in euch. Es wohnt nicht in euch, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt da das ewige Leben drin. Und sie ist, die von mir zeugt. Wieder dieses Zeugnis Jesu, sagt er, wenn ihr die Schrift durchforscht, begegnet ihr mir. Die Schrift spricht von mir. Und ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus in Johannes 5, 45 bis 46, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Johannes 1, 45 taucht es auch auf. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Botschaft bei Philippus ist noch ein bisschen unrund, gell? Er hat gleich drei Fehler drinnen. Nicht er hat Jesus gefunden, sondern Jesus hat ihn gefunden. Und er ist auch nicht Josefs Sohn, nur sein Ziehsohn. Aus Nazareth kommt er auch nicht wirklich, sondern eigentlich aus Bethlehem. So. Aber das wollen wir großzügig übersehen. Philippus war dieser spannende Charakter, dem wir ganz interessante Aussagen über Jesus verdanken, weil er den Mut hatte, einfache und dümmste Fragen zu stellen. Philippus heißt der Pferdefreund. Manche sagen, er hätte... Ja, gut. Und dann eine ganz starke Ansage von Jesus, dann im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Da fing er an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ein erster Durchgang, Lukas 24, die Verse 25 bis 27, in der Begegnung mit den Emmaus-Jüngern. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus gibt ihnen da eine ganz spannende Bibelstunde. Das geht dann weiter in Lukas 24, in den Versen 36 bis 49. Da betont Jesus ausgesprochen, nachdrücklich, zweimal, dass er der Inhalt der Schrift ist. Und das war damals natürlich das Alte Testament. Der andere Text, Lukas 24, die Verse 44 bis 47. Er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon einmal ein bisschen mit Hermeneutik beschäftigt hat. Der Lehre vom Verstehen ist ein notorisch kompliziertes Thema, weil bei der Lehre vom Verstehen immer das Verstehen schon vorausgesetzt wird. Du bist immer in seinem hermeneutischen Zirkel drinnen, denn du musst um das, was du verstehen willst, musst du schon ein Vorverständnis haben, als was du es betrachten müsstest. Ne? Vorverständnis kann man ganz einfach erklären. Ein Mann ist im Zug, sitzt im Abteil, liest ein dickes Buch und einer sitzt ihm gegenüber. Na, was lesen Sie denn? Ja, das Kapital von Karl May. Das Kapital von Karl May, das gibt's nicht. Das Kapital ist von Karl Marx. Ach, sagt er, und ich wundere mich schon, ich bin jetzt auf Seite 200 und es ist noch kein einziger Indianer aufgetaucht. Es war dieses Vorverständnis. Ne? Und wenn ich so ein Vorverständnis habe, dann prägt das mein Verstehen. Und ich muss in diesen Zirkel eingehen, dass ich durch zunehmende Information dieses Vorverständnis schon langsam ändere. Aber ich komme aus diesem hermeneutischen Zirkel nie heraus. Und so ist Hermeneutik ein notorisch schwieriges Thema. Sehr philosophisch, sehr abstrakt, sehr systematisch. Ist alles in Ordnung, darf man sich auch einmal antun. Aber als ich da auf diese Verse gekommen bin, habe ich plötzlich gewusst, was eigentlich mit Schriftverständnis gemeint ist. Schriftverständnis wird von Jesus persönlich, höchstpersönlich definiert. Schriftverständnis heißt verstehen, dass die Schrift von ihm redet, von A bis Z. Das ist eigentlich Schriftverständnis. Und so sagt er ihnen, es steht geschrieben, Christus leidet, wird auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und es soll gepredigt werden in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Diese Texte hier sind deshalb so interessant, weil man das Lukas-Evangelium gewöhnlich als Evangelium für die griechische Welt betrachtet. Und damit wird deutlich, nicht nur eben für die Juden ist die Verbindung zwischen Altem und Neuen Testament wichtig, sondern auch und gerade für die Heiden und für die Griechen. Auch die Heiden und die Griechen müssen begreifen, dass Jesus nicht einfach unvermittelt und senkrecht von oben in diese Welt hereingekommen ist, sondern als Erfüllung einer langen Vorgeschichte. Und ohne diese Vorgeschichte bleibt Christus weitgehend unverständlich und wird mit allerhand seltsamen und fremden Ideen behängt. Wir verstehen Christus aber nur aus dem Hintergrund des Alten Testamentes. Und das war die große Herausforderung für die Heiden zu begreifen. Nein, dieser Christus, das ist nicht wie irgendeiner dieser Götterfiguren, an die wir glauben, von denen sowieso nie einer existiert hat, außer in Mythen, sondern es ist eine reale Person in der Geschichte und diese geschichtliche Person hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte muss man kennen, damit man Christus begreifen kann. Wir werden es gleich an einer Stelle ein bisschen weiter noch durchdeklinieren. Das heißt, vom älteren Bruder müssen wir aus den Heiden die geistliche Sprachlehre lernen. Denn der ältere Bruder Israel hat die Grammatik, der ältere Bruder hat den Wortschatz, er hat die Sprachlehre des Glaubens und die müssen wir von ihm abschauen, damit wir verstehen, wovon wir überhaupt reden, wenn wir von Christus reden. Der Vollständigkeit halber kann man noch anfügen, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4, wo steht, dass Christus gestorben ist nach der Schrift, begraben und auferstanden nach der Schrift. Das ganze Heil ist nach der Schrift. Und wer mal den Römerbrief durcharbeitet, Reinhard kurz angedeutet hat, wer den Römerbrief durcharbeitet, der merkt sofort, wie ständig Paulus auf die Schrift zurückgreift. Er führt ständig den Schriftbeweis. Paulus sagt den Römern, liebe Leute, das ist alles im Grunde nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich verkündige euch nur, dass Christus die Erfüllung von etwas ist, das von langer Hand vorbereitet und angekündigt war. Schriftbeweis. Das hat er im Kapitel 2 drinnen, wenn er über Gesetz und Beschneidung redet. Da sagt, ihr aus den Juden, ihr müsst genau wissen, dass das Alte etwas über euch sagt, dass ihr es vermasselt habt. Ihr hattet das Gesetz und habt es nicht gehalten. Ihr hattet die Beschneidung, aber die Beschneidung war nur eine Beschneidung am Fleisch und nicht eine Beschneidung am Herzen. Römer 2, ab Vers 17 bis durch zum Vers 29. Als er mit seiner Anklage fertig ist, habt ihr ab Römer 3, Vers 10 dann den Schriftbeweis, wo er ein Psalmzitat an das andere reiht, um den Leuten zu sagen, da ist keiner gerecht, es hat keiner gepackt, es genügt keiner, keiner qualifiziert, ihre Füße ein Verderben zu bringen und ihren Zungen ist das Gift von Ottern und. Also keiner ist gerecht, keiner ist richtig beschaffen, keiner ist so, dass Gott ihn annehmen, akzeptieren könnte. Keiner, auch nicht einer. Schriftbeweis. In Römer 4 geht es dann weiter, also die Geschichte mit Abraham nimmt, um deutlich zu machen in dieser Frage, ist denn das in Ordnung, dass man gerecht wird aus Glauben? Er sagt, wollen wir Zeugen für dieses Verfahren haben? Klar, sagen die, Zeugen sind immer gut. Paulus lockt sie in eine fröhliche Falle, sagt, Abraham, ist der okay? Abraham, ah ja, Abraham, der Vater aller und so. Ne? David auch noch? Ja, gut. Und sie gehen ihm prompt in die Falle. Man muss sich den Römerbrief auch als einen sehr lebendigen Prozess vorstellen. Es läuft wie eine Gerichtsverhandlung ab. Es ist ganz spannend. Und dann macht, und ich nehme nur ein Beispiel, an Abraham deutlich, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Genesis 15, Vers 6. Und als dann noch gefragt wird, ja, hat es dafür Beschneidung gebraucht, sagt Paulus, nein, Fehlanzeige. Denn Abraham wurde von Gott gerecht erklärt, aus Glauben, 14 Jahre vor seiner Beschneidung. Und hat sein Gesetz gebraucht, na, das ist noch mehr Fehlanzeige, das Gesetz kommt Jahrhunderte später, 400 oder 500 Jahre, je nachdem wie du datierst. Als es um die Frage darum geht, gerecht aus Glauben, greift er auf die Schrift zurück. Römer 5, Adam und Christus, habt ihr schon gehört. Und dann dieser lange, große Abschnitt, Römer 9 bis 11, wo Paulus noch einmal das ganze Alte Testament aufrollt und zeigt, was bei Israel eigentlich schiefgelaufen ist. Er belegt alles aus der Schrift. Und das Kapitel 11 ist natürlich für Freunde Israels besonders interessant, aber noch viel spannender ist das Kapitel 9, denn da stehen ein paar so Sachen drinnen, die uns wirklich manchmal quer im Hals liegen. Aber Paulus hat in dem Kapitel 9 eine ganz einfache Argumentation. Sie ist ein bisschen rabbinisch vertrackt, aber im Grunde ganz einfach. Er sagt, was ist denn das Problem gewesen in Israel? Nun, das Erste, sagt er, das Problem Israels war, dass sie gedacht haben, aus Herkunft hätte man das Heil. Die denken, wir stammen von Abraham ab und das genügt. Aber Paulus sagt, es ist nicht alles Israel, was Israel heißt, sondern man muss den Glauben haben wie Abraham. Und Gott war völlig frei in seiner Entscheidung, als er dann gesagt hat, und das wäre das Zweite, bei mir zählt nicht Laufen und Wollen, Anstrengung und Mühe. Wenn mein Weg ein Weg des Erbarmens ist, also wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, dann könnt ihr, mein erwähltes Volk, liebe Freunde, nicht kommen und mir vorschreiben, welchen Weg der Erlösung ich zu gehen habe. Das war das Zweite, woran sie gescheitert sind. Israel als erwähltes Volk hat gedacht, wir legen jetzt die Bedingungen fest, unter denen Gott erlösen muss. Und das war die ganze Debatte, auch mit Jesus. Ständig ging es um Werk, um Gesetz und Jesus hat als Antithese dazu gesetzt, Glaube, Erbarmen, Liebe, so kommt die Gerechtigkeit Gottes. Und das dröselt Paulus dann im Kapitel 9 einfach weiter auf. Da sind noch mehr Facetten drin, die kann ich jetzt nicht ansprechen. Aber er geht in diesen drei Kapiteln, übrigens der längste geschlossene Abschnitt über Israel im Neuen Testament. Drei lange Kapitel. Nirgendwo wird der Frage so gründlich nachgegangen wie in diesen drei Kapiteln. Aber sagt Paulus, ich muss euch aus der Schrift erklären, denn er hat im achten Kapitel am Schluss das hohe Lied von der Treue Gottes gesungen. Wer kann wider uns sein? Wer will verdammen? Gott ist da und Gott ist treu und so weiter. Und er hat dieses wunderbare Lied da im Römer 8, 31 bis 39. Sollte man sich an den Spiegel hängen, immer wenn man Zweifel an der Heilsgewissheit hat, das wirkt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts und niemand. Alles ist gut. Ja, und dann stehen die Juden auf und sagen, Paulus, Verzeihung, Da ist ein Teil bei uns, der kommt nicht ins Heil. Ist Gott jetzt treu oder ist er nicht treu? Was erzählst du eigentlich? Und dann erklärt er die Sachen von Kapitel 9 bis 11. Kapitel 8 hat er die Treue Gottes noch einmal in hellsten Tönen besungen. Und in Kapitel 9 muss er dann erklären, dass Gott tatsächlich treu ist. Nur Gott ist dem treu, was er versprochen hat und verheißen hat. Nicht dem, was wir uns ausgedacht haben. Und das war der Punkt bei Israel. Und das löst er dann langsam und geduldig auf. Ein zweiter Abschnitt in unserem Studium. Wir aus den Heiden sind in den Ölbaum Israel eingepfropft. Ich gehe das einfach in guter Ordnung durch. Und wir haben den Text heute Vormittag gelesen. Ich brauche ihn nicht noch einmal aufgreifen. Aber in Römer 11, die Verse 16 bis 24, kommt dieses eingepfropft vor. Und zwar fünfmal im Text. Ekentrizo heißt, in einen Baum hineinstechen, um einen Trieb von einem anderen Baum einzupfropfen. Und wir sind teilhaftig geworden, Mitgemeinschafter Sukkoinomes. Das ist unsere Stellung. Ich habe eine Illustration hier übernommen, die bei David Stern zu finden ist, zurück zum jüdischen Evangelium. Und wenn man über diesen Text in Römer 11 spricht, dann ist die Botschaft hier im Grunde furchtbar einfach, nämlich wir aus den Heiden sind in den Ölbaum Israel eingepfropft.
Das ist gut, das ist genau gut.
Geht's? Ja, vom Licht her. Okay. Und da macht er das deutlich, da sind Wurzeln. Die Offenbarung Gottes, die Abraham, Jakob, Isaac erreicht hat. Dann auch, was Gott im Exodus tut. Das sind die Wurzeln. Dann kommt ein Stamm in der Gestalt von Propheten und Königen. Und dann Zweige, das Volk. Und dann macht er natürlich deutlich, es sind einzelne Zweige wegen ihres Unglaubens abgehauen worden. Das ist keine Frage. Aber wir aus den Heiden sind anstelle dieser Zweige oder zu den anderen Zweigen eingepfropft worden. Und das muss man, und so würde ich es auch immer verwenden im Wesentlichen, Israel genau definieren. Israel, das sind die an Messias Jeschua glaubenden Juden. Nicht einfach das Volk, schon gar nicht der Staat, so verwende ich den Begriff jetzt nicht. Sondern Israel, das sind die an Messias, Jeschua, glaubenden Juden.
Ja, Juda.
Natürlich, Juda heißt was?
Ich meine, das ist Siegreich.
Das ist Preis Gottes. Juden sind Menschen, die leben zum Preis, zum Lob Gottes. Und in diese Urgemeinschaft von Leuten, die an den Messias, Jeschua, glauben. Und die Kirche war zunächst durchgängig jüdisch. In diese Gemeinschaft sind dann schon langsam wir aus den Heiden eingepfropft worden. Das heißt, es gibt, und so muss man es sehen, ich habe so einen Ölbaum mit abgehackten Zweigen, die dann da unten so ein bisschen verdorrt liegen. Die sind ja an sich gedacht als ein botanisches Wunder, denn so abgebrochene, verdorrte Zweige sollen auch wieder eingepfropft werden können. Ich muss nicht alles auflösen. Aber auf jeden Fall, wenn du Frucht, Saft, Frische haben möchtest, dann hast du das nur aus dem Ölbaum selbst. Nur aus dem Ölbaum selbst. Und meine ganz grundsätzliche Sache ist, und das müssen wir aus den Heiden uns immer wieder vor Augen halten, uns daran erinnern, es gibt uns nicht anders als in Verbindung mit dem gläubigen Israel. Es gibt keine Kirche aus den Heiden. Es gibt zwar noch diesen wilden, unkultivierten Ölbaum, aber der hat keinerlei Heilsbedeutung. Von diesem Ölbaum kommen nur Zweige, die man da abbricht und wieder in den Baum Israel einpfropft. Das heißt, wir Christen aus den Heiden sind in den Ölbaum Israels eingepfropft. Von den Proportionen schaut das Bild heute seltsam aus, ich weiß. Also wenn ich unter Israel verstehe, dem Ölbaum, die an Messias, Jeschua glaubenden Juden, dann ist es so ein Stängel. Und das, was eingepfropft ist, das ist das Reich, also von hier bis Karlsruhe oder irgend sowas. Die Proportionen stimmen nicht oder sind verzerrt, aber es ist geistliche Realität. Es gibt keine Kirche aus den Heiden neben Israel. Und es gibt auch überhaupt nichts, was den Heidenchristen erlauben würde, zu sagen, Gott hat Israel abgeschafft, wir haben sie ersetzt, er hat sie beiseite getan, sondern er hat sein Ziel erreicht und er wird mit dem Ziel auch bis ans Ende der Zeit durchkommen. Interessant ist an der ganzen Geschichte, dass Gott hier etwas schafft, das eine große Einheit darstellt. Wir sind da in eine Familie hineingekommen, da ist Israel der Erstgeborene und wir sind die in die Familie hinein adoptierten Brüder. Und diese Sache mit der Einheit würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter vertiefen, vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Bei Einheit muss man immer wissen, Einheit setzt ja nicht Unikat oder Einzelnes voraus, sondern Einheit setzt voraus, dass da Verschiedenes, Unterscheidbares zusammenkommt und eine Einheit bildet. Genau das ist ja der Begriff von Einheit. Nicht, dass man sagt, nur eins, sondern Einheit ist eine Begrifflichkeit, in der vieles zusammenkommt und das sich dann ergänzt. Ich zeige hier eine ganze Liste, die ich kurz erklären möchte. Wenn ich zum Obersten gehe, da ist zunächst ganz schlicht eine Braut. Ich weiß nicht, was euer eschatologisches Verständnis ist, aber eine Sache steht fest, die Hochzeit Jesu, das Hochzeitsmahl, die Hochzeit des Lammes, das wird mit einer einzigen Braut stattfinden. Jesus hat nur eine Braut heimgeführt. Die heißt dann übrigens auch Tochter Zion und wir gehören zu dieser Braut. Jesus wird im Himmel nicht von einem Kabinett zum nächsten tigern, um da mehrere Bräute zu heiraten. Nein, es ist eine Braut. Es ist auch nur ein Tempel oder ein Bau. Der hat aber viele Räume. 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 17 beschreiben das. Es ist nur ein Grund, der gelegt ist für den Bau. Christus, der aber alle trägt, die darauf bauen. Es kann seit Christus auch kein anderer Grund mehr gelegt werden. Es kann seit Christus auch kein anderer Weg mehr beschritten werden. Es sind zwei theologische Konzepte, denen man den Abschied geben sollte und muss. Das eine ist das Konzept von der Ersatztheologie, als hätten wir aus den Heiden Israel ersetzt. Falsch, würde ich nie mitgehen. Das andere Konzept ist die Zwei-Wege-Theologie. Dass wir aus den Heiden über Christus das Heil empfangen, Israel empfängt das Heil über Abraham. Nun, das ist nicht richtig. Abraham sah meinen Tag, sagt Jesus und freute sich. Er hat auf mich gewartet. Ich bin die Erfüllung seiner Hoffnungen und es gibt keinen Weg für Israel über Abraham und einen Weg für uns aus den Heiden über Jesus. Das ist eine höfliche Form, hängt stark mit der deutschen Geschichte zusammen, ist auch in deutschen Bereichen geboren worden, dass man sagt, wir Christen haben den Juden dermaßen viel angetan oder dieses christliche Abendland oder dieses und so weiter, dass wir jedes Recht verwirkt haben, den Juden Christus als Erlöser anzubieten. Und ich halte das für eine der gröbsten Verirrungen und Verzerrungen, denn Jesus hat sich selber seinem eigenen Volk als Erlöser angeboten. Nee? Von daher muss man klipp und klar sagen, ein Weg, ein Grund, einer, der alles trägt. Sicher hat der Tempel viele Räume, mehrere Abteilungen, aber insgesamt ist es eine einzige Behausung Gottes im Geist, Epheser 2, Vers 22. Also ein Bau. Es geht weiter, es ist ein Leib, aber dieser eine Leib, der hat eben viele Glieder. Damit ist Verschiedenheit angezeigt und das Wunder des Leibes ist nicht, dass alles ein Ohrwaschel ist, sondern dass eben da viele Glieder sind und das Wunder des Leibes ist die Harmonie des Zusammenwirkens der verschiedenen Glieder. Das heißt, macht also nichts, wenn andere ein bisschen anders sind als ihr oder wir und so weiter. Die Sache mit dem Leib wird noch in Epheser 1, 22 bis 23 erklärt und dann in Epheser 4, die Verse 15 und 16. Wir sind sein Leib. Hier ist natürlich eine ganz starke Sache drinnen. Wenn wir davon reden, dass wir sein Leib sind, dann bedeutet das, in den Christen hat sich Christus einen Leib beschafft, in dem er weiterhin zur Welt unterwegs ist. Das kann man sehr schön darstellen an den Einleitungsworten, die Lukas seiner Apostelgeschichte voranstellt. Da sagt er, lieber Theophilus, du kriegst jetzt einen zweiten Teil zu einem umfassenden Bericht. Den ersten Bericht habe ich davon gegeben, wie Christus anfing zu wirken. Und der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Und dieses Lukas-Evangelium beschreibt das erste Wirken Jesu in seinem ersten irdischen Leib. Und jetzt, sagt Lukas, kommt ein zweiter Bericht und der beschreibt das fortgesetzte Wirken. Wie die Geschichte weitergeht. Und dass sich Christus nach seiner Erhöhung und seinem Kommen durch den Geist Gottes in die Herzen der Menschen, sich jetzt einen zweiten Leib besorgt hat, der fortsetzt, was er in seinem ersten getan hat. Und das Wunder des zweiten Leibes ist, Christen sind jetzt Christus im Fleisch. In den Christen hat Christus sich eine Gestalt gegeben und in dieser Gestalt ist er unterwegs zur Welt. Und auf einmal stimmen so Worte wie im Johannesevangelium, das vorkommt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Ja, alle Frommen zucken zusammen. Größere Dinge als Jesus, wer kann? Nein, es gibt ein paar Dinge, da toppen wir ihn natürlich nicht. Beim Kreuz nicht, in der Auferstehung nicht, auch nicht in seiner Sündlosigkeit. Er ist einzigartig, aber er sagt leider, ich war begrenzt. Ich hatte 3 Jahre Dienst in der Öffentlichkeit, ein Landstrich, 60 Kilometer Ost-West, 200 vielleicht Nord-Süd, Alexandria, Athen, Rom. Ich war auch noch niemals in New York, versteht ihr? Ihr werdet die Enden der Erde erreichen. In euch habe ich einen Leib, der größer ist als alles, was ich jemals sein konnte. Viele Füße, viele Hände, viele Augen, viele Ohren, viele Lippen. In euch habe ich mich vervielfältigt und dieser Leib überzieht jetzt die ganze Welt. Und das war auch immer der Plan, das war immer auch das Programm. Ein Volk, Israel hatte 12 Stämme. Die waren auch wieder sehr unterschiedlich in ihrer Geschichte, in ihren Berufungen, auch in ihren Segnungen. Wenn in der Offenbarung die Stämme wieder auftauchen, dann würde ich sagen, von dem klar erkennbaren Symbolcharakter der Zahl ist nichts anderes gemeint als die ganze Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Das ist mein Zugang zu der Sache. Und natürlich, es gibt nur einen Ölbaum, aber der hat viele Zweige. Und die Zweige, die dran geblieben sind und die Zweige, die dazugekommen sind, das ist dieser Baum. Interessant, ich erwähne das nur. Wenn es in der Schrift um 2 Ölbäume geht, wie in Sacharja und vor allem in Offenbarung 11, da ist ein anderer Fokus. Mit 2 Ölbäumen, bei Sacharja ist es völlig klar, Sacharja Kapitel 4 ist das mit den 2 Ölbäumen, bei Sacharja ist völlig klar, es handelt sich bei den 2 Bäumen um das königliche und um das priesterliche Zeugnis. Dasselbe ist in Offenbarung 11 der Fall. Ein königliches und priesterliches Zeugnis. 2 Bäume, 2 Zeugen. Das doppelte, beglaubigte Zeugnis, königlich und priesterlich. Das ist die Erklärung dafür. Und dieses doppelte Zeugnis, königlich-priesterlich, wurde zuerst von Israel gelebt und dann von der Gemeinde. Und das ist wiederum Israel und die Heiden, die eingepfropft worden sind. Die leben dieses doppelte Zeugnis, würde ich einmal sagen. Dann ein Haushalt mit vielen Mitbewohnern. Oh ja, ist doch herrlich, ne? Ein Haushalt und viele Mitbewohner. Da ist vieles Schönes zu sagen darüber, dass wir jetzt Mitbürger der Heiligen geworden sind, dass wir aus Fremden da jetzt hineingekommen sind. Eigentlich ist das griechische Wort, das ich da gefunden habe, etwas, das uns zusagt, wir haben volles Bürgerrecht und es ist etwas, das wir als Leute, die Mitgenossen jetzt geworden sind, die einmal nicht dazugehört hatten, die heimatlos waren, die staatenlos waren, die sind jetzt da hineingefügt und da gehören wir hinein. Also dieser Haushalt, diese Familie Gottes, da sind viele hinzugefügt worden, Mitbewohner mit gleichen Rechten, mit gleichen Möglichkeiten, gleichen Pflichten, gleicher Beteiligung, gleicher Adel. Interessant, es gibt eine neue Menschheit. Wenn Paulus im Epheserbrief vom neuen Menschen redet, dann ist dieser neue Mensch nicht individuell gemeint, sondern eine neue Menschheit, eine neue Art von Mensch, eine neue Art, eine neue Generation, eine verwandelte, anders aufgebaute Menschheit. Es ist nicht individuell in erster Linie, kann man auch so sehen, aber es ist eine neue Menschheit, wenn er vom neuen Menschen redet. Das wäre also in diesen Texten hier zu sehen. Und dann natürlich, wenn man Epheser 4 noch anschaut, dann merkt man, es ist ein umfassendes Heil, auch das. Und dieses eine umfassende Heil besteht aus vielen Komponenten. Könnt ihr euch gerne notieren, Epheser 4, 1 bis 6. Da kommen solche Komponenten des Heiles vor, noch viel deutlicher, Epheser 1, die Verse 1 bis 14. Und da hat Paulus ab dem Vers 3 bis zum Vers 14 hindurch einen Satz ohne Punkt und Komma. Das ist herrlich. Also immer, Epheserbrief hat mehrere solche Satzungetüme. Und wenn, immer wenn Paulus in einer Sache völlig von der Rolle ist, völlig begeistert ist, sich gar nicht mehr einkriegt, dann geht das dahin, das holpert und poltert durch die Grammatik und schafft Satzungetüme, die man nicht aussprechen kann. Übrigens Römer 5, sagt man auch immer, ab Vers 12, da ist Paulus also komplett mit der Grammatik entgleist. Und ich deute es ganz einfach. Luther hat da mal gesagt, das ist ein lustiger Ausbruch und Spaziergang des Apostel Pauli. Da sagt er, was hat er denn jetzt? Er sagt, Paulus, Leute, ist euch das klar, was es heißt? In Adam konnte man nur sterben, dahingegeben sein, Sünde und Tod herrschen hier und du kamst dann nicht raus. Und jetzt ist auf einmal in Christus ein neuer Raum eröffnet, wo ich in Christus Leben habe, Gnade habe, Versöhnung habe, aufgenommen bin und er holpert da durch und kriegt sich fast nicht mehr ein. Das eine Heil übrigens nur als Denkhilfe, das ist für mich auch immer sehr wichtig, das Leuten klar zu machen. Das eine Heil hat viele Komponenten. Früher gab es ja, oder gibt es zum Teil noch, diese Kompaktanlagen, ja, für mit Plattenspieler und Dreifach-CD-Wechsler und ein Doppelkassettendeck und dann war dann noch ein Tuner dabei, dann war ein Sender dabei, ne? Ja, ja, das ist schon länger aus, aber Evangelium ist ja auch schon ein bisschen aus, ne? Und dann noch einen Equalizer, wo man dann so Regler hat, wo man da aus einer Symphonie von Beethoven ein Flötenkonzert machen kann und so. Und alle Komponenten gehören zusammen. Und eine ist auf die andere angewiesen. Und so ist ihm zum Heil auch etwas zugehörig. Überführung von Sünde, Buße, Umkehr, Bekehrung, Rechtfertigung, Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott, Wiedergeburt, Einswerden mit Christus in der Taufe, Adoption, Kindschaft, Empfang des Heiligen Geistes. Das alles passiert in dem einen Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt. Da kriegt er das ganze Paket und hat noch keine Ahnung, was er sich alles eingehandelt hat. Aus unserer Lebenswirklichkeit wäre hier zu sagen, die Menschen, die da zum Glauben kommen, steigen meistens bei irgendeiner Ecke ein. Die fangen mit irgendeiner Komponente an. Also der eine, der hat eine tragische Lebensgeschichte gehabt mit viel Verlassenheit und verraten worden sein von Eltern und so weiter. Und dieser Mensch entdeckt in der Kindschaft, dass er jetzt einen Vater hat, wo er übrigens nicht nur erzogen wird, wie das Pais, das zu erziehende Kind, wo er nicht nur versorgt wird, wie das Technon, sondern wo er adoptiert ist. Und adoptiert heißt unverlierbar angenommen als Sohnestatt. Man kann eine Adoption nämlich nicht rückgängig machen. Als Gott uns adoptiert hat, als Kinder Gottes, hat er etwas gesetzt, wo er sagt, das hebt sich nie wieder auf.
Ja? Sind da nicht gezeugt, ist da noch mehr wie adoptiert?
Naja, ich bin das schon einmal gefragt worden, aber das sind nur zwei verschiedene Weisen, das Gleiche zu beschreiben. Zeugung redet sehr stark davon, dass das Wesen Gottes in mir beginnt. Er ist meine, ich werde seines Wesens teilhaftig. Nicht mein Sohn Michael, den habe ich gezeugt und der ist genauso ein Knaller wie ich. Es tut mir leid, meine Ohren haben sich inzwischen schon die dritte Generation vererbt. Wir haben eine ganz süße Enkelin, Sarah, aber sie hat meine Ohren. Das arme Kind. So, also das ist Zeugung, gell? Die Mitteilung des Wesens. Adoption ist die rechtliche Stellung, die unverlierbar ist, wo ich einmal hineinadoptiert wäre. Übrigens ganz interessant, so eine Adoption als Rechtsvorgang bei den Römern, das war eine ganz komplizierte Angelegenheit. Da wurde das Kind aus der anderen Familie zwei, dreimal hin und her verkauft und so weiter. Und die Adoption musste geschehen vor 7 Zeugen. In der Offenbarung ist davon die Rede von den 7 Geistern Gottes. Und in Römer 8 ist davon die Rede, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Das heißt, diese 7 Zeugen, der Geist Gottes bezeugt die Gültigkeit auch dieses Vorgangs. Und dann bin ich adoptiert und bin jetzt Kind. Und das bleibt auch so. Man kann nicht deadoptiert werden. Man kann enterbt werden, wenn man ein Krüppel ist, aber deadoptieren geht nicht. So. Und dann erfährt das jemand so und sagt, Wahnsinn, verraten und verkauft, Vater abgehauen. Und jetzt entdecke ich auf einmal, ich habe einen Vater im Himmel, der hat mich gezeugt, zu neuem Leben wiedergeboren, hat mich angenommen als sein Kind und zwar nicht nur in Freundschaft, sondern in einem rechtlich verbindlichen Akt. Ich habe endlich einen Vater. Der steigt bei der Ecke ein. Sündenbewusstsein hat er noch nicht viel. Aber dass er einen Vater hat, hat er kapiert. Ein anderer steigt bei Sündenbewusstsein ein. Der hat so viel Mist gebaut in seinem Leben, dem brauchst du nicht viel erklären. Der sagt, oh je, ich weiß, ich habe es vermasselt. Und der steigt da ein. Ein anderer steigt mit einer Geisterfahrung ein, was weiß denn ich? Ein anderer steigt ein, dass er merkt, ist unglaublich, mit welchem Erbarmen und mit welcher Vergebung Gott mir begegnet. Und dann nach und nach entdeckt man in einem geistlichen Leben, was alles zum Heil dazugehört. Aber das heißt nicht, dass man das erst nach und nach dazu bekommt, sondern dass es immer dazugehört hat. Und so ist auch der Empfang des Heiligen Geistes von Anfang an da. Epheser 1, Vers 13. Ne? Als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Geistempfang kommt nicht als zweiter Segen irgendwann einmal nach. Das heißt, damit kann man sich auch ganz fröhlich und klar schützen vor all den Leuten, die einem irgendwann einen zweiten Segen nachwerfen möchten. Es gibt kein ewiges Leben ohne den Heiligen Geist. Es gibt kein ewiges Leben. Und ewiges Leben, das muss man jetzt einmal definieren. Ewiges Leben ist ja nicht, dass mein Leben dauernd weitergeht. Das tut es bei den Verlorenen auch. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, hier mische mich hier auch nicht ein. Aber die Verlorenen hören auch nicht auf. Tod in der Bibel heißt ja nicht Aufhören der Existenz, wie es in der Annihilation gelehrt wird. Sondern Tod in der Bibel heißt Abwesenheit des Lebens aus Gott und eine Existenz in der Gottferne. Aber die hören ja nicht auf. Aber bei ewigem Leben geht es gar nicht um die Dauer. Sondern ewiges Leben ist das Leben des ewigen Gottes in mir. Das ist mein ewiges Leben. Und weil er in mir ist, bleibe ich nicht im Grab und verrotte nicht und so weiter. Ewiges Leben ist das Leben des Ewigen in mir. So, wie gesagt, und da kann man, es gibt kein Gläubigwerden ohne den Heiligen Geist. Gläubigwerden heißt den Heiligen Geist empfangen und jetzt beginnt das geistliche Leben. Wie soll man denn ein geistliches Leben leben ohne den Heiligen Geist? Kann man das mal erklären? So, wie gesagt, ein Heil mit vielen Komponenten, eine umfassende Geschichte. Wurzeln, aus denen wir leben und was passiert, wenn sie abgeschnitten werden. Verlorene Wurzeln und was wir damit verloren haben, als Israel von uns enterbt wurde. Es ist außer jedem Maßstab, ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gewohnheiten der Juden nachfolgen. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit diesem abscheulichen Volk. Aus dem Brief von Kaiser Konstantin, zitiert in Eusebius, Vita Constantini, drittes Buch, 18 bis 20 von den Unterabschnitten. Auf dem Konzil von Nicea, 325, wurde das Osterfest vom jüdischen Passatermin auf den Sonntag, der nach dem ersten Vollmond nach der Frühjahrssonnenwende folgt, gelegt. Das ist ein variables Fest, brauchen wir jetzt nicht in Kalendergeschichten hineinsteigen. Das ist nur eines von vielen Zitaten, dass wir etwas mit diesem abscheulichen Volk gemeinsam haben sollten. Es ist leider nicht bei den Worten geblieben, denn Worten sind furchtbare und abscheuliche Taten gefolgt. Mehrere Zitate zu dem Thema, wer sich das antun möchte, findet man bei Pfisterer, Israel von A bis Z, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das Buch noch gibt, es ist so ein Schinken, wo er ganz viele Textzeugnisse aus allen Facetten des jüdischen Lebens hat, natürlich auch aus der Ecke Anti-Judaismus. Und wozu sich dann noble Gemüter, wenn auch ein Hieronymus oder ein Chrysostomus verstiegen haben in ihren Aussagen gegen die Juden, da kannst du dir nur grausen.
Nochmal, wie war der Titel?
Israel von A bis Z, glaube ich. Pfisterer. Ja. Und der hat viel gemacht. Kirchengeschichte und so weiter ist geprägt, auch bis in die Kunst hinein, von dieser Aversion gegen Israel. Das kennt ihr vom Straßburger Münster her, dieses Doppelbild an den Portalen, Ekklesia und Synagoge. Hier die triumphierende Ekklesia, die gekrönte mit dem Regentenstab, mit dem Kelch, mit dem Königspurpur und so weiter, mit dem Ornat angetan, hier die Synagoge mit dem gebrochenen Speer. Wenn man genau schaut, kann man es erkennen, eine Binde vor den Augen und sie trägt das Büßergewand und sie trägt den Sklavenschutz der Magd. Man findet es auch in anderen Darstellungen, Kirche und Synagoge, hier habe ich es noch einmal vergrößert, wenn die Kirche, die vom Engel Christus zugeführt wird, damit sie aus seiner Seite das Blut empfängt, das er vergossen hat, die Synagoge, die vertrieben wird, die fortgestoßen wird quasi, die Krone fällt ihr vom Haupt, sie hat zwar die Tafel in der Hand, und auch hier hat sie wieder eine Binde um die Augen. Grauenvolle Dinge, die sich wir über Israel im Laufe der Kirchengeschichte einfallen haben und ausgedacht haben. Und selbst wenn irgendetwas im Urteil Gottes in die Richtung gehen sollte, und Gott hat harte Worte auch über Israel zu sagen gehabt, das war für ihn kein Pappenstiel und kein Kinderspiel, von seinem eigenen Volk letzten Endes nicht angenommen zu werden. Das hat ihn hart getroffen, aber das sind das Gottesurteile, dann sind das seine Gerichte. Und kein Mensch jemals irgendwo auf der Erde als Christ hat das Recht, gegen Israel und gegen die Juden die Hand zu erheben, unter dem Vorwand, es wären die Gottesmörder und alles so ein Schmarrn. wo die Brunnen vergifte. Es gibt keine Entschuldigung für den Antijudaismus. Ich sage bewusst nicht Antisemitismus, merkt ihr, denn es geht gegen die Juden. Es gibt ein paar verhängnisvolle Weichenstellungen, die aus dieser Verwerfung Israels gekommen sind. Im Alten Testament gibt es Verse, die von fremdem Feuer auf Gottes Altären reden. Und die fremden Feuer stehen unter Gericht, bis hin zum Tod. Und wenn es schon Einzelne in der Kirche nicht das Leben gekostet hat, aber durch dieses fremde Feuer ist viel Totes, Steriles, Unfruchtbares in unsere Gemeinden hineingekommen. Wir haben unermesslich viel verloren, als Israel preisgegeben wurde. Und als wir gedacht haben, wir brauchen die Juden nicht, wir brauchen das Alte Testament nicht. Ich rede jetzt dann auch von den Juden, die nicht glauben. Auch die haben eine ganze Menge immer noch zu sagen, was mit dem Evangelium zusammenhängt, weil es eben der gleiche alte Bund ist. Man muss genau hinhören. Fremdes Feuer auf Gottes Altären. Drei Sündenfälle in der Kirchengeschichte. Ein dreifacher Sündenfall. Die Hinwendung zum griechischen Denken. Die Abkehr vom hebräischen Denken hin zum griechischen Geist. Wir werden das noch ein bisschen genauer anschauen morgen. Mit dem griechischen Geist beginnt die Herrschaft der Systeme über das Wort. Und je älter ich werde, desto mehr, und ich gebe das offen zu, verweigere ich mich der systematischen Theologie. Ich habe schon ein bisschen Ordnung in meinen Gedanken, so ist es ja nicht. Aber ich verweigere mich der systematischen Theologie, denn es gibt nichts Gefährlicheres, als von meinen Prämissen ausgehend, mich jetzt über das Wort zu stellen und das Wort unter meinen geistigen Prämissen ordnen zu wollen. Im griechischen Denken ist der Mensch das Maß aller Dinge. Anthropozentrik nennt man das, der Mensch in der Mitte. Und am Ende wird der Mensch auch zum Maß für Gott. Und Gott wird den Systemen unterworfen. Ich nenne jetzt nichts beim Namen, ihr wisst sowieso, wovon ich rede. Ich zeige das nur mal so ein bisschen überblickshaft. Der zweite Sündenfall war römisches Machtbewusstsein. Als Jerusalem als heilige Stadt verworfen wurde und sich eine andere Stadt als heilige Stadt geriert hat. Was an Rom jemals heilig gewesen sein sollte, hat sich mir gedanklich noch nicht erschlossen.
Auch historisch.
Bitte?
Auch historisch.
Nee. Aber das ist gemacht worden. Kam aus dem Zeitgeist natürlich. Gell? Wir Rom, Imperatoren und so weiter, Weltreich, wenn hier die Kirche ankommt, muss die Kirche hier natürlich ihren Sitz haben in diesem Weltreich. Da gibt es ganze Menge Mechanismen. Und der dritte Sündenfall war eine schlechte, unzureichende Christianisierung, die uns mit jeder Menge getauften Heidentum versorgt hat. Bis auf den heutigen Tag. So. Wenn ihr noch 10 Minuten Luft habt, dann gebe ich euch dafür ein Beispiel. Ich habe Weihnachten angesprochen, woher das kommt. Ich gebe jetzt nicht die PowerPoint. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr die PowerPoints haben. Das müsste nur ein Weg gefunden werden, wie das zu den MP3s da dran kommt. Wer das haben will, das sollte eigentlich möglich sein. Weihnachten wird normalerweise gesagt, geht zurück auf das Fest der Wintersonnenwende. Sol Invictus. Die Frage ist, warum feiert man dann am 25., wo die Wintersonnenwende am 21. ist? Andere haben, das ist dann vor allem aus deutschen Gedanken gekommen, einfach gesagt, Weihnachten, das ist ein heidnisches Fest gewesen, dass man getauft hat. Was, wenn die Sache ganz anders liegt? Als die Christen gefragt wurden, wann sie denn eigentlich den Geburtstag ihres Heiland und Erlösers begehen möchten, haben sie sich eine Weile am Kopf gekratzt und gesagt, ja, eigentlich würde das Chanukka-Fest passen, das Lichterfest. Das Lichterfest liegt ungefähr zeitlich in dieser Ecke da, 25. Kislev, 9. Monat. Da liegt dieses Chanukka-Fest drin und das ist ein Wanderfest natürlich, wie alle Feste vom Mondkalender her. Christen legen es dann fest auf den 25. Dezember. Aber wenn du der Studie eines Rabbiners folgst, der eben Paulus Cassell, Anfang 20. Jahrhunderts, wenn man dieser Studie folgt, dann sagt er, die Christen haben sich entschieden, des Geburtstages ihres Herrn und Erlösers am 25. Dezember zu gedenken. Nicht, dass sie sagen, er ist da geboren, aber da zu gedenken. Und das entspricht dem, was im Judentum das Chanukka-Fest ist. So, was steckt dahinter? Chanukka ist das Fest der Tempelweihe. Ist neben Pessach, Schawot und Sukkot das vierte der langen Feste. Dauert auch eine Woche. Tempelweihe geht zurück auf eine historische Angelegenheit. Unter den Seleukiden, vor allem unter Antiochus Epiphanes, den vierten, ist es aufgrund des Hellenismus, den er um jeden Preis durchdrücken wollte, in Israel zu einer ganzen Menge an harter Verfolgung gekommen. Antiochus Epiphanes war ein Sauhund. Der hat den Sabbat verboten, die Beschneidung verboten, Besitz von Torarollen verboten, Bar Mitzwa verboten. Und als er dann schließlich den Tempel stürmt, opfert er ein Schwein auf dem Altar und gießt Schweineblut über Torarollen. Als er dann anordnet auch, dass die heidnischen Opfer überall von den Juden zu vollziehen werden müssen, kommt es dann in Modein zu einem Aufstand. Judas Makkabäus. Dieser Aufstand, Makkabäerkriege, dauern circa 3 Jahre. Um 164 ist Antiochus niedergeworfen, die Juden haben gesiegt. Und jetzt ist das Problem, der Tempel ist aber entweiht. Was der da angerichtet hat, das geht nicht. Wir müssen den Tempel reinigen und dann neu weihen. Das wird gemacht und als sie dann den siebenarmigen Leuchter anzünden wollen, merken sie, es ist nur noch ein Krug mit heiligem Öl da und dieses Öl reicht gerade mal für einen halben Tag. Und sie haben gesagt, egal, wir fangen an und durch ein Wunder brennt der Leuchter die ganze Woche. 8 Tage dann, wenn man den letzten Festtag auch noch dazu rechnet. Und so ist Chanukka ein Fest, wo deutlich wird, ein Tempel geweiht, Öl, Energie, Heiliger Geist spielt eine Rolle und das Ganze über 8 Tage hinweg. Für die Christen war eine Sache vergleichsweise einfach zu erkennen. Wir haben einen Heiland, der gezeugt ist durch den Geist. Wir haben einen Heiland, der von sich auch gesagt hat, dass er der Tempel ist. Johannes 2, wo er sagt, dass ihr könnt diesen Tempel da abbrechen. In 3 Tagen wird er wieder stehen. Er redet aber vom Tempel seines Leibes. Und so haben Christen sehr bald diesen Schluss gezogen, wenn wir des Geburtstages unseres Herrn gedenken möchten, Chanukka wäre ein günstiger Termin, denn da kommen einige ganz starke Elemente vor. wo Jesus dann auch von sich sagt, er ist das Licht der Welt. Und jetzt kommt noch eine interessante Sache dazu, das zeige ich euch ganz rasch. Denn das, du hast Chanukka und die Zahl 8. Also, Fest der Tempelweihe, Jesus der Tempel, in seinem Leib, gezeugt auch durch den Heiligen Geist, Öl, Kraft, Licht. Alles das verbindet sich. Der Chanukka-Leuchter selber übrigens, der steht in jedem Haus. Die Menorah durfte nur im Tempel stehen, der siebenarmige Leuchter. Chanukka durfte überall stehen. Chanukka-Leuchter hat 8 Flammen und ein 9. den Schemesh, das Dienstlicht. Und die werden so bei Chanukka eins nach dem anderen dann angezündet. Und jetzt gibt es eine ganz spannende Sache, die mir unheimlich gefällt. 8 ist die Zahl des Messias. Chanukka-Leuchter hat 8 Flammen plus das Dienstlicht, den Schemesh. Chanukka ist das Fest, das die beste Vorlage für Weihnachten eben bietet. Weil Gott mit seiner Herrlichkeit jetzt wieder eingezogen ist. Gott mit seiner Herrlichkeit wieder wohnt in einem Tempel. Dahinter steht noch mehr, gell? Die große Tragödie Israels war ja das, was in Hesekiel 8 bis 11 beschrieben ist, das Weggehen der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kehrt die Herrlichkeit zurück. Sie ist nicht in den zweiten Tempel zurückgekehrt, so viel wir sehen können. Aber sie ist in Christus wieder zurückgekehrt. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagte er, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und diese Herrlichkeit wohnte, zeltete unter uns. Und diese Herrlichkeit hatte er. Und Jesus war wieder das Gefäß der Herrlichkeit Gottes. Der Lichtglanz Gottes wohnt wieder in ihm. Und das aus Öl, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und er ist der Tempel. Und so kommen die Dinge zusammen. Der Name Jesus im Griechischen, so geschrieben. Und wenn man die Zahlenwerte der einzelnen Buchstaben zusammenzählt, dann kommt man auf die Zahl 888. Dreimal die 8. Es gibt 8 Seligpreisungen im Evangelium. Wir haben 7+1 Ich Bin-Wort. Ich zähle das Wort vom Wasser nochmal dazu, weil da sagt Jesus auch nochmal Ich Bin's. So, Klammer zu, könnt ihr streiten, aber es lassen. Es gibt dann auch 8 Weherufe in Matthäus 23. Wir haben 8 Menschen, die in der Arche in Christus vor dem Gericht gerettet werden. David, wo Jesus herkommt, war der 8. Sohn Israels. Und Kirchengebäude wurden 8-eckig gebaut. Oktogonal zunächst einmal. Chanukka ist die Vorlage für Weihnachten. Kein heidnisches Fest, das man erst taufen musste, das noch dazu am falschen Termin liegt. Sondern die Christen haben gesagt, wir können Weihnachten nehmen als Chanukka, wo wir der Geburt Jesu gedenken. Und wer es lesen möchte, das kriegt man nur noch antiquarisch, falls man es überhaupt noch kriegt, von Paulus Cassels, eine Studie eben über Weihnachten. Ein jüdischer Rabbiner, der dem nachgegangen ist. Und das macht es so spannend, wenn jüdische Rabbinen, die Christen werden, anfangen in der Schrift zu graben, dann fördern die Sachen zutage, wo du sagst, du meine Zeit, wie konnten wir so lange leben, ohne das überhaupt gewusst zu haben. Und so krampf ich mich mit Weihnachten überhaupt nicht mehr runter, wegen irgendwas heidnisch oder Brüder Grimm, die das so folkloremäßig da uns nahegebracht hätten. Es ist kein heidnisches Fest, es ist ein jüdisches Fest. Chanukka, Weihnachten ist ein jüdisches Fest. Baum des Lebens, Licht, alles biblische Symbole. Wenn man einen Baum aufstellen möchte, muss man natürlich nicht. Und daher kann ich sehen und ich kann es loslösen von heidnischen Gedanken. Aber das ist natürlich das große Problem der Christenheit gewesen. Mit einer schlampigen Christianisierung kommt jede Menge getauftes Heidentum ins Christentum rein. Und das versucht man dann so ein bisschen zu heiligen, was im Grunde nicht zu heiligen ist. Und es kommt viel fremdes Feuer auf Gottes Altäre und manches riecht überhaupt nicht gut. So, hier würde ich es lassen. Danke für die Möglichkeit, ein bisschen drüber zu gehen. Und dann hat man das mit Chanukka auch noch ein bisschen zu sehen bekommen. Schöne Sache, ne?